Recht schönen guten Morgen und Gottes Segen. Es freut mich, mit euch heute Morgen die Zeit für diese Stunde zu verbringen. Und bin ich nicht der Älteste hier, aber bin ich nicht weit. Normalerweise war ich gewohnt, lange Zeit so zu vernehmen, dass ein Jugendlicher zu uns kommt und predigt. Naja, als unser Sohn 16, 17 war und ein klein bisschen größer oder höher als meine Wenigkeit geworden war, musste ich allmählich zugeben, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Naja, jetzt, wenn ich an diejenigen, die in meinem Alter oder ein klein bisschen älter sind, denke, und sind ein paar da, könnte ich fragen heute Morgen, ja, was war für uns in dieser Welt vor 50, 60 Jahren so außergewöhnlich? Und ich kann mir erinnern, gut, ich war kein Adventist damals, war ein Buch, geschrieben von einem Schweizer, Erich von Däniken, ein fantastisches Buch. Es war so, man konnte nicht vorbei an das Buch gehen. Man musste das Buch lesen. Weiß noch jemand, wie das Buch geheißen hat? Erinnerungen über die Zukunft. Tja, da war fantastisch. Alle haben gedacht, ja was, wie konnte er nur? Naja, er lebt noch und hält noch Vorträge. Aber niemand nimmt ihn noch ernst. Seine Ideen, die er in dem Buch geschrieben hat, waren damals, haben wir gedacht, non plus ultra, sowas gibt es nicht. Und trotzdem kommt mir ein Gedanke und stelle ich mir die Frage, gibt es in der Bibel einen Platz, wo wir Erinnerungen über die Zukunft haben? Und ich habe es gefunden. Die Bibel ist so ein fantastisches Buch. Ich bin so verliebt in dieses Buch. Es gibt kein anderes Buch, das so aus so vielen verschiedenen Ebenen spricht. Und wir werden eine Passage aus der Bibel lesen heute Morgen. Und wir werden versuchen, alle drei Ebenen zu schauen. Was war, was ist zu der damaligen Zeit und was wird sein? Jetzt mache ich noch eine Aussage heute Morgen. Vielleicht habt ihr so eine Aussage noch nie gehört. Es gibt in der Bibel keinen Platz, wo nicht auch prophetisch gesprochen wird. Diese fantastische Eigenschaft hat nur die Bibel. Nur die Bibel kann auf viele verschiedene Arten und Weisen sprechen, so dass wir von Vergangenheit etwas haben, im Präsent etwas wahr und wichtig ist und für die Zukunft wird auch gesprochen. Und bitte öffnet die Bibel in dem 22. Kapitel aus dem ersten Buch Mose und hier werden wir eine Exegese machen und schauen, worum es geht. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Wenn wir lesen den Text, stellen wir fest, Gott will Abraham prüfen. Da stellt sich die Frage, ist Abraham nicht sein Diener, ist er nicht der Vater der Gläubigen, wie später genannt wird? Was soll man prüfen bei ihm? Er ist non plus ultra, oder? Nein, er ist nicht non plus ultra. Da sehen wir ihn in verschiedenen Situationen, wo er versagt hat, wo er nicht gerade das getan hat, was es zu tun wäre. Könnt ihr euch erinnern? Plötzlich kam er in eine Begebenheit, seine Frau war schön. Und er hatte Angst. Die werden meine Frau begehren und mich töten. Und dann sagt er, sei so nett. Ich bin dein Bruder, oder? Es war, wisst ihr, die Juden können lügen, sagend die Wahrheit. Nicht jeder kann. Die Hebräer, nicht umsonst haben sie die meisten Nobelpreise für Literatur in der Welt. Ja? Wenn wir schauen bei diesem Kapitel, übrigens, die haben 214 Nobelpreise in dem Volk Israel, seit diese Sache existiert. Kein anderes Land hat so viele Nobelpreise bekommen. Aber interessant ist, die beherrschen das Wort. Und ich kann mir gut erinnern, ich komme aus Rumänien, wie viele von euch, und vielleicht diejenigen, die so alt sind wie meine Wenigkeit, können sich noch erinnern, in Rumänien hat jemand uns gelernt, wie man Rumänisch spricht. Alexandru Graur. Es klingt sehr rumänisch, aber es war kein Rumäne, es war ein Jude. Und der hat uns gelernt, wie man richtig Rumänisch schreibt und redet. Und komme ich nach Deutschland und da finde ich jemand anderen, der nicht einmal in Deutschland geboren war. Marcel Ralf Ranicki. Und bis zu seinem Tod, er war so die Entität, die uns gesagt hat, so formuliert man Deutsch und so schreibt man Deutsch. Es ist interessant, die Hebräer beherrschten das Wort in alle Jahrtausenden. Und wenn man schaut heutzutage in der Literatur und in dem Wort Beherrschung, es gibt kein anderes Volk, der so hoch steht wie die Hebräer. Nehme ich an, ist auch ein Segen von Gott. Okay, und jetzt reden wir über Vergangenheit und über die Zukunft. Wir sind ungefähr im Jahre 1800 vor Christi, als dieses Abraham lebte. Und was erzählt er hier? Über was? Und er erzählt über etwas Interessantes. Über die Geschichte des Himmels. Und die Geschichte des Himmels sagt, dass irgendwann gab es einen Vater und einen Sohn. Und irgendwo in die Geschichte der Universum gab es eine Situation, wo derjenige, der Schönste, der Klügste, wohl wahrscheinlich wenn eine Bezahlung auch der Bestbezahlte war, und in seinem Kopf erschien etwas, was die Bibel später in Hesekiel sagt, das ist die Geheimnis der Sünde. Wie kann man sowas denken, wenn du angesehen bist, wenn du in die beste Position stehst, wenn niemand über dich außer Gott ist, was kann man noch verlangen? Aber habt ihr gesehen, in dieser Welt ist genau das Prinzip, was der Satan in uns gerufen hat. Und nicht nur draußen, auch drinnen. Der normale Mitglied will Diakon werden, der Diakon will erster Diakon werden, der erste Diakon will Gemeindeleiter werden, der Gemeindeleiter strebt an, eventuell der Pastor zu ersetzen, der Pastor will bei der Vereinigung sein, der in die Vereinigung ist, will Vorsteher werden und so weiter und so fort. Können wir diese Philosophie weiter verfolgen? So ungefähr funktioniert in dieser Welt. Die Leute, man sagt auch in vielen Seminaren, habe ich selber viele gehalten in diese Richtung, man muss ausstrebig sein, nach vorne schauen und versuchen, besser zu werden. Nicht falsch in diese Richtung, bis zu einem bestimmten Punkt. Nur in diese besser werden erscheint etwas, das ganz kompliziert wird, nämlich Konkurrenz. Und da gibt es auch zwei, die wir alle beherrschen, nämlich zwei Ellenbogen. Und die Menschheit hat gelernt, die beiden richtig zu benutzen. Leider. Und jetzt schauen wir, was im Himmel, was da geschieht und was weiter geschehen wird. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einen Berge, den ich dir nennen werde. Mensch, der Text ist kompliziert, oder? Nicht nur die Tatsache, dass jemand dem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern, sondern die Formulierung. Habt ihr gemerkt, wie Gott hier formuliert? Und er sprach, nimm doch deinen Sohn. Wie viele Söhne hat er? Danke. Er hatte zwei. Nimm deinen Sohn. Deinen einzigen. Hoppla. Widerspricht sich nicht Gott? Weil, merkt ihr etwas? Da sind Texte, wo die Kritiker der Bibel ein Haken finden und sagen, aha, ist Gott nicht mehr bewusst? Weiß er nicht, dass 33 Jahre früher einen geboren wurde und der hieß Ismael. Der existierte. Der war da. Der war 33. Der Isaac, weiß jemand, wie alt war er hier? 20. Er war 20. Okay. Und sagt ihm Gott, es ist dein einziger Sohn. War er nicht beteiligt mit Agar? Hat Agar so irgendwie aus dem Luft etwas gegriffen und plötzlich war Ismael da? Nein! Die Sünde war da. Wer hat diese Sünde initiiert? Jetzt müssen wir schauen, was repräsentiert, was symbolisiert die Frau in der Bibel? Die Gemeinde. Wer initiiert? Das ist ein bisschen komisch, oder? Wer initiiert in dem Fall die Sünde? Aha. Da können wir schauen in die Geschichte. Da ist ein Komplex, den wir immer wieder anschauen können. Im Laufe der Jahrtausenden stellen wir fest, die Kirche war sehr bemüht, die Sünde zu entwickeln. Und wird jemand sagen, Mensch, ist die Kirche da etwas anderes zu tun, oder? Nicht gerade das. Aber die Zeit reicht mir nicht, viel Erklärung darüber zu geben. Und jetzt geht weiter. Den du lieb hast. Hat er den Ismael nicht geliebt? Doch, stellen wir fest, als Sarah sagt, weg damit, er ist nicht gerade glücklich. Und da verstehe ich ihn. Er ist sein Sohn. Er ist sein Sohn. Ein Vater hat ein Gefühl ihm gegenüber. Auch wenn er ein bisschen unglücklich ist, dass dieser Sohn so entstanden ist, wie es entstanden ist. Aber dass ein Kind, der nicht gerade aus der besten Beziehung entsteht, ist trotzdem ein Kind. Ja? Und wird trotzdem, nicht in alle Fälle, aber meistens wird auch geliebt. Auch wenn er nicht zur Zeit gekommen ist oder unerwünscht gekommen ist. Ja? Schauen wir ein klein bisschen weiter. Isaac, dann sagt ihm, Mensch, entweder hält Gott den Abraham als dumm, oder gibt es etwas dahinten, was wichtig ist, warum Gott so viele Erklärungen gibt, wer die Person, die zu opfern ist. Und wir müssen merken, dass in diesem Universum eine bestimmte Konkurrenz da ist zwischen zwei Brüdern. Hier in dem Fall reden wir von Ismael, illegitime Erzeugung, und reden wir vom Isaac. Und reden wir am Anfang von wem? Reden wir vom Luziferus und reden wir vom Jesus. Und wenn ihr, und da mache ich eine Spanne in Zeit, und schauen wir in unsere Zeit, wer noch offiziell den Luziferus unterstützt. Weiß jemand? Unoffiziell sind viele, die ihn unterstützen. Aber offiziell, wer gibt zu, wir stehen auf die Seite Luziferus, weil er der erste Sohn Gottes ist. Wir haben leider auch in Rumänien, ich weiß nicht, ich habe nicht erfahren können in Deutschland, wie viele solche Gemeinden, obwohl mit Sicherheit gibt es auch hier satanische Kirche. In Rumänien gibt es zurzeit 36. Es ist schrecklich. Ein Land mit großer christlicher Tradition, vielleicht die größte christliche Tradition Europas, trotzdem so viele Satanskirche. Wisst ihr, was die behaupten? Genau das, was ich gesagt habe. Nämlich, dass sie auf der Seite Luziferus stehen, weil er der erste Sohn Gottes war. Und jetzt, das ist ein klein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche es ein klein bisschen zu erleuchten, dass die Leute verstehen, worum es geht. Warum können sie so behaupten, wie sie behaupten? Wir sehen hier, wir reden von einem einzigen Sohn. Wer ist der einzige Sohn? Hier reden wir vom Isaac. Wem symbolisiert Isaac? Jesus Christus. Abraham symbolisiert der Vater. Und da sehen wir, wir reden von Abraham, um Abraham. Und da wäre, es gibt eine andere Predigt, wenn ich noch eingeladen bei euch, werde ich das auch einmal halten. Was für eine Bedeutung, warum ist diese Änderung in die Geschichte von Abraham? Weil beim Gott eine solche Änderung stattgefunden hat. Wir reden von einem Gott bis zum Sündenfall, und da reden wir nicht vom Sündenfall hier auf die Erde, sondern vom Sündenfall im Himmel. Und dann reden wir von einem anderen Gott, die gleiche Person, so wie beim Abraham, der eine Änderung gebracht hat. Vielleicht nur als Vorgeschmack hier, wie heißt Abraham, übersetzt in Deutsch? Vater vieler Völker. Aha. Am Anfang war ein einziges Volk. Da war nicht nötig, sowas zu sein. Aber kommen wir zu unserem Text hier. Und was soll er mit dem Isaac machen? Soll auf Moria, weiß jemand, was Moria bedeutet? Vom Herrn ersehen. Und was hat der Herr dort ersehen? Hat das Opfer und das, was geschah. Weiß jemand, was 1000 Jahre später passierte? Dort auf dem, nicht 1000 Jahre, etwas weniger. Ne? Das ist fast 2000 Jahre später. 1000 Jahre später passierte etwas zwischen 970 und 930 vor Christi. Regierte in Israel ein berühmter König, der klügste aller Zeiten war, und der baute etwas. Und er baute auf dem Moria. Dort war der Tempel. Ja? Warum? Weil wir sehen, das ganze Komplex ist zusammengestellt, und wenn Gott Vergleiche macht oder ein Parabel, ein Gleichnis macht, es stimmt immer 100%. Dort, wo das geschehen sollte später und wo das Volk Israel lernen sollte, jedes Jahr durch das Opferdienst, Tabernakeldienst, ja, alles, was eigentlich mit der Erlösung zu tun hat, apropos, hat dieser Opferdienst von damals für uns noch eine Bedeutung heute? Ja oder nein? Ja. Warum? Das Opferdienst ist nicht etwas anderes als Erlösungsplan wiederholt ihn jedes Jahr. Wie funktioniert die Erlösung? Und das, was wir in dem Tabernakeldienst gelernt haben, ist nicht etwas anderes, was auch heute geschieht. Erlösungsplan funktioniert auf persönlicher Ebene genauso wie im Alten Testament. Es hat sich nichts geändert. Nur die Form, in der wir die Belehrung bekommen, ist ein klein bisschen anders. Aber ihr werdet auch etwas feststellen. Und wenn wir reden mit Christen allgemein, werden wir feststellen, dass sie nicht verstehen. Warum nicht verstehen? Weil sie das nicht studieren. Und ohne den Tempeldienst zu studieren, kannst du die Gnade Gottes nicht verstehen. Weil Gnade funktioniert nur mit dem Gesetz zusammen und nicht anders. Und jetzt sehen wir, im Himmel, nach dem Sündenfall von Luziferus, kam plötzlich eine Situation, wo die Sache nicht klar war. Was sollte Gott machen? Die Bibel sagt uns, ein Drittel ist auf der Seite Satans und zwei Drittel auf der Seite Gottes gewesen. Und wenn ich solche Sachen erzähle beim Evangelisation oder so, sagt mir einer oder andere aus dem Publikum, Herr Dengel, aber warum hat Gott nicht den Satan etwas kürzer gemacht? Dann hätten wir alle diese Dinge nicht mehr gehabt. Leicht gesagt, schwerer getan. Nicht, dass Gott nicht machen konnte. Ihm war möglich. Aber warum hat es Gott nicht getan? Was hätten verstanden die 33,3% und respektiv 66,7%? Was hätten sie verstanden? Sie hätten verstanden können, dass Gott stärker als Luzifer ist. Aber dass Gott wirklich Liebe ist, so wie er behauptet, das hätten sie nicht verstehen können. Und früher, wenn ich so eine Predigt gehalten hätte, hätte ich gesagt, wir, die im Sozialismus gelebt haben, wir können ein klein bisschen verstehen. Jetzt können die auch im Kapitalismus genauso gut verstehen wie wir. Weil wir sind in der gleichen Situation. Wie folgsam sind die Leute an diejenigen, die das Zepter in der Hand haben. Genau das Gleiche. Nicht Besseres. Aber gut, kommen wir weiter. Er sollte als Brandopfer, was bedeutete das? Gott stand in dieser Situation und sagte, wir brauchen eine Lösung. Ich kann es nicht erklären. Und warum konnte Gott nicht erklären? Weil, merkt ihr was? Genau wie beim Ismael und Isaac, Gott liebt die beiden. Jesus ist legitimer Sohn. Er ist der, der vom Gott beauftragt ist. Aber Luziferus, wer war Luziferus Gott gegenüber? Wer war? Sein Sohn. Wenn wir lesen die Genealogie, lesen wir Sohn von Adam, Sohn Gottes. Das heißt, diejenigen, die direkt vom Gott geschaffen worden sind, sind direkt Söhne Gottes. Das heißt, Luziferus, und was waren alle anderen Engel, die gefallen waren? Auch seine Söhne. Aber niemand in diesem Komplex war da, Gott zu verstehen. Oder war niemand fähig, Gott zu verstehen, was fühlt einen Vater, wenn sein Sohn auf falsche Wege geht. Habt ihr gelesen vor 10, 11 Jahren, als Breivik in Norwegen 77 Leute getötet haben, was der Vater gesagt hat? Wärest du nicht geboren, wäre besser. Muss ich sagen, ich stimme nicht mit so einem Vater zu. Warum? Ich gebe euch ein anderes Beispiel, dass er moralisch oder ethisch vielleicht ein bisschen recht hat, aber auf die andere Seite, habt ihr etwas gemerkt? Nicht alle Kinder sind gut geraten, oder? Habt ihr Mütter oder Väter gesehen, deren Kinder ganz schiefe Wege gegangen sind und vielleicht auf einem Stuhl sitzen, wo sie ein Urteil erwarten und der Urteil könnte auch kapital sein? Und alle Menschen sind der Meinung, der verdient das. Und vielleicht gibt es in dem Saal eine oder zwei Personen, die sagen, könnte sein, dass es verdient. Aber ich möchte nicht, dass er das bekommt. Wer sind diese eine oder zwei Personen? Die Mutter oder Vater. Und da muss ich sagen, so ist das richtig, so ist das christlich, so ist das göttlich. Und so war Gott da in die Situation. Wer war Luziferus? Sein Sohn. Habt ihr gemerkt? Später in dieses Ebenbild, der kommt in dem Fall von Ismael. Ismael ist nicht der Richtige. Aber der Vater liebt Ismael. Und es ist normal. Und für Gott war ein Problem. Wie löse ich diese Sache? Und er sagte, wir schaffen Elohim Bereshit Bara. Gott hat eine Lösung. Und die Lösung heißt Mensch. Wir werden Mensch machen nach unserem Bild. Und ihr werdet lange suchen in der Bibel, das Wort Elohim zu finden. Es kommt nicht oft vor. Elohim ist im Plural. Aber interessant, die Juden schreiben nur die Konsonanten. Und sehr interessant bei diesem Elohim ist Folgendes. Die Konsonanten, die wir in Elohim finden, finden wir in Adam und Eva. Ich habe eine Schlussfolgerung gezogen. Ihr könnt mir zustimmen oder etwas dagegen sagen. Für mich bedeutet, und das ist wichtig heutzutage, Mensch nach Gottes Bilde ist er mit ihr, sie mit ihm und nicht anders. Das ist Mensch nach unserer Bilde. Schauen wir weiter. Was wird prophezeit hier? Weil wir müssen auch das sehen. Wir haben gesagt, Vergangenheit, präsent ist das, was geschieht hier. Und was ist die Zukunft? Gott prophezeit, das ist für mich die größte Prophezeiung der Bibel. Warum? Weil hier wird prophezeit, was wirklich passiert. Und was passiert? Später sehen wir ganz genau. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Was macht er? Muss gehen zu einem bestimmten Ort. Und schauen wir da, die Prophezeiung ist klar, wo wird es rausgehen? Er bleibt nicht dort, wo er ist. Er ist in Jerusalem. Aber wird draußen kommen, weil dort bestimmt ist der Platz, wo er das Opfer bringen sollte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. War er schon einmal dort? Wer Patriarchen und Propheten gelesen hat, weiß, dass er nie gewesen war dort. Aber Gott zeigte ihm und er erkannte das Ort, wo das geschehen sollte. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Mensch, ist er ein Lügner? Was hat er vor? Was hat er vor? Er hat vor, den Isaak zu opfern. Und wie sagt er? Wir gehen und kommen. Entweder lügt er oder was macht er? Ich sage euch was. Es gibt Situationen, wo Gott will glauben in eine Inspiration der Bibel, wo der Schreiber eine bestimmte Freiheit gehabt hat. Aber es gibt manche Stellen in der Bibel, wo ich der Meinung bin, Gott hat keine Freiheit gegeben, sondern hat die Formulierung gegeben, die so richtig ist. Und ich gebe euch noch ein Beispiel. Könnt ihr euch erinnern, in Petrus? Petrus sagt, wir haben das prophetische Wort. Und was sagt er? Aha, umso fester. Ja? Und was sagt er? Bis wann? Was soll geschehen? Bis der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Was symbolisiert Morgenstern? Wiederkunft Christi, ja? Okay, wie dachte Paulus und wie dachte Petrus zu damaliger Zeit? Wir hören den Paulus, der sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden einschlafen und so weiter und so fort. Und da stellen wir fest, Mensch, der glaubt, der Herr kommt jetzt. Ist der Herr gekommen? Ist nicht gekommen. Und hier kommt Petrus und macht eine Prophezeiung und sagt, bis der Morgenstern in eurem Herzen. Das ist richtig, oder? Wiederkunft Christi geschieht in erster Reihe hier. Ob ich das erleben will, ich bin noch mit dem Gedanken, dass, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich lebe noch mit dem Gedanken, dass ich den Herrn auf den Wolken sehen werde. Ich und der Knabe. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Wo ist die Prophezeiung hier? Wo ist die Prophezeiung? Wo ist die Vergangenheit? Schauen wir erstmal die Vergangenheit. Könnt ihr euch erinnern? Es gibt zwei Kapitel, sehr interessante Kapitel in das Buch Erfahrungen und Gesichte. Ein sehr gutes Buch. Wird in letzter Zeit nicht mehr so viel empfohlen. Ich empfehle euch, liest das Buch, ist fantastisch. Sehr gut. Und in dem Fall Satans, so heißt der Kapitel, wird uns erzählt, wie im Himmel passierte. Und dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gesprochen haben. Und könnt ihr euch erinnern, der Satan war erböst, weil er nicht eingeladen war. Und was geschah bei diesem Gespräch? Habt ihr gelesen, in dem Psalmen steht geschrieben, und jetzt muss ich noch etwas lüften hier. Wir reden über Jesus Christus. Ist Jesus Christus Sohn Gottes? Ist er von Ewigkeit? Wenn er von Ewigkeit ist, kann er nicht Sohn Gottes sein, oder? Wie schaut aus? Wir müssen bewusst, was wir sagen und auf dem Tapet bringen. Entweder ist er ewig. Wenn er nicht ewig ist, dann ist er geboren. Und steht geschrieben im Psalm schwarz auf weiß, habt ihr auch gelesen, oder? Heute habe ich dich erzeugt oder geboren, kommt darauf an, von Übersetzung zu Übersetzung. Wie verstehe ich das? Lange Zeit habe ich gedacht, Mensch, ist die Rede von Menschwerdung. Aber es ist nicht davon die Rede. War Jesus von Anfang an, jetzt stelle ich eine Frage für euch, ihr dürft darüber überlegen und denken, war Jesus immer Sohn oder war Gott mit seinem Vater zusammen? Wir nutzen diese Begriffe, weil wir keine andere haben. Aber ich habe in der Bibel noch nicht einen Beweis gefunden, dass vorher Vater, Sohn und Heiligen Geist geheißen haben. Es könnte sein, dass als die Sünde entstanden ist, diese, um zu unterstützen diese These, gebe ich euch noch ein Beispiel. Aber stelle ich wieder eine Frage. Ist Vater, Sohn und Heiliger Geist gleich? Sind egal? Eine mit dem anderen? Ja oder nein?
Das ist das eine und dasselbe.
Aber wir finden drei Namen. Sind sie egal oder sind nicht egal?
Ja.
Sind egal, okay? Bin ich einverstanden. Aber ich werde auch dagegen etwas sagen. Nicht Gegensatz zu bringen, sondern zu beweisen, dass die Bibel auch den Gegenteil sagt. Liest Kapitel 14 und 15 aus dem Johannesevangelium. Und da spricht Jesus über den Heiligen Geist und sagt, ich muss gehen, dass der Tröster kommt. Und dann redet er und sagt, was ich sage, was sagt er? Nicht von mir, sondern von dem Vater. Was zeugt diesen Satz von einem Beweis? Wer ist der Chef, wer ist der Untertan? Der Vater ist Chef und er ist Untertan. Und was sagt er über den Heiligen Geist? Was sagt der Heilige Geist? Nicht von sich selber, sondern alles, was ich ihm gebe. Wer ist der Chef, wer ist der Untertan? Und da kommt jemand, und es ist logisch zu kommen, zu mir und sagt, Bruder Daniel, wie ist das richtig? So oder so? Mir gefällt die deutsche Sprache. Wobei ich diese Sprache nie so hundertprozentig beherrschen werde. Wisst ihr warum? In Deutsch kann man sagen, wie ist das, so oder so? Ist das so richtig oder? Kann man sagen, jein. Warum? Weil es richtig so und es richtig so. Es ist richtig so, dass sie eins und egal waren, solange keine Sünde da war. Und da haben wir auch eine tolle Lektion. Jesus, und da formuliert Paulus im Philipperbrief, er hat nicht als eine, wie sagt man in Deutsch? Nu ca un lucru de apucat, rumänisch. Wie sagt man in Deutsch? Nicht, dass er sowas ergreifen sollte, sondern er war folgsam und so folgsam bis wann? Bis zum Tode und das auf dem Kreuz. Das heißt, Jesus, der egal mit Vater war, plötzlich, als der Plan da war, hat nicht gesagt, nee, damit bin ich nicht einverstanden, geh du. Nein. Und da sehen wir in dem Bild von Isaac und Abraham gleich weiter, dass die vollkommen einverstanden waren. Manche Christen präsentieren Gott in einem schlechten Licht. Warum? Habt ihr gesehen? Jesus ist gut, der ist für uns gestorben, der ist auf Golgatha gegangen. Toll, aber warum? Weil der Vater so ein Schlimmer war, der musste jemand töten, um die Sache gelöst zu werden. Ist es so? Drehen wir ein klein bisschen das Blatt um und schauen wir jetzt, wie viele von euch habt ihr Kinder? Ich will Hände sehen. Wie viele haben Kinder? Wenn ad absurdum jetzt in dem Moment jemand käme und sagen würde, wer soll sterben, du oder dein Sohn? Was antwortest du? Ich. Da brauchen wir nicht zu überlegen. Es ist nicht nötig. Die Antwort auf so eine dumme Frage wissen wir sofort. Ist logisch. Wir wollen, dass die. Und dann in diesem Licht schaut ihr das Problem Vater, Sohn. Wer hat mehr gelitten? Der Vater. Mensch, es ist fast unmöglich zu unterscheiden, wie groß der Leid des Vaters und des Sohnes war. Wenn wir sehen, was der Sohn dort gelitten hat. Aber stellt euch in eine Situation. Du bist der Vater. Und dein Sohn wird gespuckt. Und dein Sohn wird geschlagen. Dein Sohn wird niedergemacht. Und du beißt die Zähne zusammen. Machst nichts. Es ist nicht fantastisch. Es reicht mir die Zeit nicht, alles zu beschreiben, was so fantastisch beim Gott ist. Und schauen wir ein bisschen weiter. Fragt jemand, wo ist die Prophezeiung in diesem Text? Ich wiederhole den Text, dass ihr wisst, warum. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Wo ist die Prophezeiung hier? Wer hat das Holz getragen?
Jesus.
Aha. Schaut ihr. Wir haben alles in den Mund bekommen, aber wir haben es nicht von, ich muss zugeben, von mir. Ich lese die Bibel, ich weiß nicht, wie viel Mal habe ich gelesen, aber mindestens 20, 25 Mal. Und es ist mir nicht von Anfang an klar geworden, wo ist die Prophezeiung hier? Die Prophezeiung ist klar. Der Sohn wird das Holz tragen müssen. Ist klar. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was für eine Frage. Er war nicht zum ersten Mal mit seinem Vater Opfer zu bringen. Und jetzt die Frage: Wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm? Jetzt stellt sich die Frage: Habt ihr gelesen? Ich denke, ich weiß nicht, ob hier die Predigt von 2. Buch Mose Kapitel 12 gehalten habe, wo das Passafest angesetzt worden ist. Dort wird gesagt, dass am 10. Tag sollte das Lamm auserwählt werden. Wer hat Jesus auserwählt? Wenn wir die Vergangenheit schauen, wer hat ihn auserwählt? Sein Vater. Jetzt schauen wir weiter. Haben die Juden Jesus auserwählt? Gucken wir, das Leben Jesu haben alle gelesen, oder? Es steht auch in der Bibel, aber das Leben Jesu ist ein klein bisschen deutlicher. Jesus kommt nach Jerusalem, es ist am 10. Tag. Kommt nach Jerusalem. Was schreien die Volksmenge? Hosianna, du Sohn Davids. Und die Priester gehen raus, das Lamm zu wählen. Und was passiert? Die sehen, wie eine große Huldigung da stattfindet. Und die sind neidisch. Der hat nirgends studiert. Der hat keinen Doktortitel. Er hat kein nix. Ist niemand. Und so angenommen. Und wir? Was haben sie beschlossen? Ihn zu töten. Die haben das Lamm gewählt. Die waren nicht bewusst, dass sie das getan haben. Aber die haben, und es steht auch in der Bibel, steht in der Geisterweissagung klar und deutlich, die haben jetzt das Lamm gewählt. Aha. Es steht auch geschrieben, dass Jesus Hohepriester bzw. König sein sollte. War er? Ja oder nein? Ja. Wie? Schauen wir. Jesus geht zum Pilatus und geht zum Herodes. Und was sagt Herodes? Herodes sagt ja so blasphemisch: du bist König, ne? Dann gebe ich dir meine Robe. Und er kleidet ihn mit seiner Robe. Was bedeutet das? Er hat ihn König gemacht. Er ist König gewesen. Geht er zu dem Hohepriester, und der Hohepriester weiß nicht, wie er machen soll, dass Jesus verdammt sein sollte. Und plötzlich macht er etwas. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Und was hat er getan? Wer dürfte in Israel sein Kleid reißen? Alle außer einem. Wer war der eine, der das nicht dürfte? Der hohe Priester. In dem Moment, als er sein Kleid zerrissen hatte, hat er die Priesterschaft übergeben, dem ihm gegenüberstand. War Jesus hohe Priester oder war er nicht? Nach dem Regel Israels. Ja? Wir müssen ganz aufmerksam sein. Das Wort Gottes ist so fantastisch wie kein anderes. Ja. Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sehen. Okay, die Übersetzung ist ein bisschen problematisch. Ist wieder diese Ersehen. Wen hat Gott erseht, das Opfer sein sollte? Sein Sohn. Ja, das sehen wir klar und deutlich. Es ist klar, wie Gott hier formuliert. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie dem Ort kamen und dem Gott ihn genannt hatte Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf dem Altar, oben auf das Holz. Jetzt, wie alt war Isaac, wie alt war Abraham? 20, 120. Heute habe ich über meine Kinder ein klein bisschen gesprochen. Rede ich noch ein bisschen. Wir haben das Meer immer geliebt und wir waren jedes Jahr am Meer mindestens 2-3 Wochen. Und das Schönste war, wir haben gespielt, meistens mit den Kindern, meine Frau war ein bisschen weniger beteiligt, aber wir haben gekämpft ins Wasser und gesprungen und alles drum und dran. Und als er klein war, habe ich ihn manchmal gelassen, dass er mich auch in Wasser reinsteckt, dass er das Gefühl des Sieges haben kann. Und wir haben jedes Jahr das wiederholt. Und die Kinder waren jetzt ziemlich groß. Elvis war 15, 16 und kräftig. Und wir haben weitergespielt. Wisst ihr, haben sich die Rollen gewechselt. Da habe ich gefühlt, er lässt mich ab und zu auch ihn reinstecken ins Wasser, dass ich das Gefühl des Sieges ein klein bisschen fühlen kann. Hätte sich Isaac wehren können, es war kein Problem. Hätte sagen können, du, was machst du, Alte? Du bist verkalkt, merkst du nicht? Es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Hätte er Argumente gehabt? Er hätte auch. Aber was haben wir hier gelesen und was schreibt Ellen White in Patriarchen und Propheten? Schreibt Ellen White, dass Isaac nicht nur, dass er sich nicht widersetzte. Er hat mitgeholfen. Mitgeholfen. Das heißt, Vater und Sohn haben beschlossen, wir machen das. Wir retten, was zu retten ist. Es ist eine gemeinsame Unternehmung. Und das haben Abraham und Isaac. Und was ist geschehen auf Golgatha? Waren beide dort? Lesen wir wieder in das Leben Jesu. Wo war Jesus? Wo war Vater, als Jesus auf dem Kreuz hing? Hinter dem Kreuz. Wisst ihr, wieder kommt an unserem Alter. Vielleicht diejenigen, die, ich weiß nicht, ob in Deutsch das war, Sunlight, die Sonnenschein. Es war so eine Darstellung, geschrieben von John Strong, eine Adventistin aus USA, nach das, was sie in der Bibel und Geisterweissagung gelesen hat, hat sie ein Theater gemacht. Die Sunlight. Und die Hauptdarstellerin ist diese Sunlight, die ist geschieden, die hat ein Kind und das Kind mit 9 Jahren wird von einem Bus erfasst und getötet. Und sie ist gerade in der Zeit, als sie er sucht, die Wahrheit zu erfahren und ist in eine Verbindung mit einem Pastor, der ihr immer wieder was erklärt. Und sie kommt zu dem Pastor und sagt, Mensch, wo war Gott, als mein Kind von dem Bus erfasst worden ist? Und das ist nämlich menschlich so eine... Und gefällt mir, wie die Antwort kommt von dem Pastor. Der sagt, dort, wo der Vater war, als Jesus auf Golgatha hing. Ganz nah, auch wenn wir das nicht verstehen. Und Abraham steckte seine Hand auf und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und dann, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Wir merken, dass auch das, was auf Moment zu proben ist, erfüllt ist. Er hat die Prüfung bestanden. Aber was lernen wir hier? Gott hat eine Lösung gefunden. Die Lösung war nicht einfach. Die Lösung war Tod Jesu Christi. Und wir als Menschen sind wir so versteinert geworden, es bewegt uns nicht mehr so sehr. Warum? Wir haben so viele Predigten über das, was geschah, dass wir die Sache auswendig kennen. Es beeindruckt uns nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ich war junger Christ und es war ein Abendmahl. Ich war, glaube ich, noch nicht getauft und predigte, vielleicht für diejenigen, die aus Rumänien sind, Bruder Proksch, der Alte. Und er hat uns so bewegt. Und wir haben alle geweint. Und da merken wir, oft bleiben unsere Augen trocken. Weil beeindruckt uns nicht mehr. Wir wissen schon, dass Jesus gestorben ist. Da hören wir jedes Jahr und es ist das Gleiche. Was lernen wir davon? Da merken wir, Gott kann über Vergangenheit, Präsent und Zukunft reden. Weil bei ihm möglich ist. Und da will ich etwas mit etwas schließen, mit einem ganz berühmten, ja, die Deutschen mindestens kennen das, ein berühmtes Gedicht. Geschrieben 1799. Ein junger Mann, 29 Jahre alt, ist er und er schreibt, wie der Franzose sagt, ein Chef-d'œuvre, eine außergewöhnliche Arbeit. Wir sagen, es ist deutsche Literatur, wobei auch dieser war ein Jude. Er lebte wenig, mit 31 starb er. Aber 1799 schrieb er das und es ist fantastisch. Es sind 22 Strophen, eine schöner wie die andere. Und da merken wir, es geht um zwei Personen. Einer heißt Dionys, der andere heißt, ich muss mir anschauen. Und der andere heißt, na jetzt, jedenfalls ist die Rede von der Bürgschaft von Schiller. Und was passierte hier? Einer denkt, der König ist ein Tyrann und der muss verschwinden, dass das Volk befreit wird, und versteckt ein Dolch in seine Tasche und versucht sich zu nähern. Irgendwie ist erwischt und die stellen fest, ja, und er ist einer, der nicht lügt, die zur Wahrheit steht. Und als er gefragt wurde, was wolltest du mit dem Dolch? Und er sagt, du bist ein Tyrann und ich wollte das Volk befreien. Angeblich die ganze geschah in Syrakus, irgendwo in Sizilien. Und für so eine Möglichkeit, einen Versuch, gibt es nur eine Strafe, Todesstrafe. Und er sagt, in 3 Tagen wirst du dein Leben verlieren. Und er hat ein Problem. Er hat seine Schwester ist noch nicht verheiratet und er sagt, ja, meine Eltern leben nicht mehr, ich muss die Sache erledigen. Und redet dem König zu und sagt, erlaub mir, in 3 Tagen die Sache zu erledigen, ich komme zurück. Was spinnst du? Denkst du, ich lasse dich frei? Hast du jemanden, der für dich bürgen kann? Der an deine Stelle sterben kann, falls du nicht kommst? Und er sagt, ja, ich hab's. Und siehe da, der Bürge, die Bürgschaft ist dieses Gedicht, ist da. Und dann kennt ihr die ganze schöne Geschichte. Die Natur spielt dagegen, der Weg nach Hause ist sehr schwer, der Weg zurück ist noch schwerer. Wasser und Feuer, alle spielen dagegen. Plötzlich kommt er zu einem Fluss, ist so großes Wasser und so unruhig. Er ist nicht der beste Schwimmer, aber er weiß, es gibt keinen anderen Weg, ich muss. Er schwimmt und letztendlich kommt an die Pforte Syrakus und der Pförtner sagt, ja, es ist zu spät, Kehr zurück, rette mindestens dein Leben, dein Freund, bis du dort ankommst, ist sowieso gestorben. Aber der ist ein Ehrenmann. Der kann nicht anders machen. Er läuft mit allen Kräften, die er noch zur Verfügung hat. Und als der letzte Zeichen, als die Trompeten zum letzten Mal der Anfang bekannt geben, schrie er von der Menge da, nicht er, ich bin der Schuldige. Und der letzte Vers möchte ich euch lesen. Und blicket sie lange verwundert an, darauf spricht er. Es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewähr mir die Bitte, in eure Bunde der Dritte. Liebe Geschwister, ist das nicht ein Bild, die ein klein bisschen mit Golgatha ähnlich ist? Und wir schauen Golgatha an und da stellen wir fest, nicht Petrus, nicht Johannes, keine anderen, irgendwo weinen einige Frauen, aber keiner hat sich getraut zu sagen, nicht er ist schuld. Ich. Wir. Keiner. Denkt ihr nicht, dass vielleicht mindestens in unserem Inneren den Schrei freilassen und sagen, Herr, nicht du, sondern ich? Weil im Grunde genommen, das ist das, was von mir und von dir erwartet. Das zuzugeben, dass nicht er, sondern ich der Schuldige bin. Gott segne uns. Amen. Amen. Vater im Himmel, deine Kinder kommen im Namen Jesu zu dir. Du bist so lieb zu uns. Du hast deinen Sohn für uns geopfert. Wir danken dir, Jesus, dass du diesen Dienst angenommen hast. Wir danken dir, dass du den Kelch geleert hast, getrunken hast. Und wir bitten dich auch jetzt, vergib uns, weil wir uns versündigt haben, weil wir uns beigetragen haben und das nicht in kleineren Massen an das, was du gelitten hast. Vergib uns und lass deinen Heiligen Geist über uns wirken. Macht uns bewusst, was du für uns getan hast und macht uns fähig, das anzunehmen und anerkennen können. Segne du deine Gemeinde hier in Oberasbach und nicht nur. Segne du jeden Einzelnen. Und besonders wollen wir dich bitten, dass du diejenigen segnest, die heute Morgen nicht da sind. Aus welchen Gründen auch immer. Herr, wenn wir schuldig waren, dass sie nicht mehr da sind, vergib uns. Und lasst uns befähigt werden, mit ihnen so zu wirken, dass sie das Licht auf dem Ufer sehen können. Lasst uns gemeinsam in deine Richtung gehen. Lasst uns gemeinsam bei dir ankommen und mit dir bis in die Ewigkeit wandern. Amen. Segne du jeden Einzelnen von uns. Lasst uns auch in die nächste Woche von dir reden, von dir erzählen, mit dir gehen und dass unser Leben ein Schauplatz sein sollte für die anderen, so dass die uns ansehend zu dir kommen. Befähige uns dafür. Wir wissen, dass wir selber nicht fähig sind, das den anderen vorzuleben. Aber du kannst das. Segne du die Jugend, segne du die Betagten, segne jeden Einzelnen, die Verantwortlichen, den Pastor, die ganze Gemeinde und lasst uns gemeinsam bald bei dir ankommen in die Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen. Amen.